Eckert!
Jan!
Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Wie geht's dir denn?
Ja, nicht ganz so gut wie dir, wobei ich ja weiß, dass es dir auch nicht richtig gut geht. Eckert hat heute Nacht schlecht geschlafen, das darf ich vielleicht verraten. Ich aber auch nicht,
Ja.
weil ich habe Heuschnupfen, glaube ich. Ganz überraschend
Ja,
dieses Jahr.
also du hast nicht gut geschlafen, weil deine Nase und Atemwege zu sind. Ich habe nicht so gut geschlafen, weil die Atemwege unserer kleinen Tochter gerade so ein bisschen zu sind. Der erste Schnupfen.
Ja, ich erinnere mich noch gut, wie hilflos man ist, so also als Elternteil.
Ja, und also man ist natürlich auch in meinem Fall jedenfalls überzeugt in der Nacht, dass das Kind jeden Moment stirbt.
Ja,
Wenn es da so
ja,
ein bisschen röchelnd liegt und dann anfängt zu weinen
ist
und
nicht
das ist
schön,
natürlich
ja.
ganz schlimm.
Ich
Nein.
finde das so schlimm, wenn die Kinder sich noch nicht artikulieren können, ne? Also,
Ja,
was hast
und
du
du kannst
denn,
ihnen auch in
ey?
dem
Hör
Moment
auf
nicht
zu
so richtig
schreien, sag, was du
helfen.
hast. Ja, genau.
Ja, du kannst ja auch nicht mal sagen, komm, putze die Nase, dann kannst du besser atmen. Nein.
Gut, das ist ja
Gemein.
hier kein Eltern-Podcast, um Gottes Willen. Eigentlich schon, ne? Eigentlich
Ja,
ist
ein bisschen.
Schwachsinn. Ist schon ein ganz schöner Eltern-Podcast hier, weil wir Kinder haben, ne? Also sind wir Eltern.
Oh, uiuiui,
Ja,
ja,
ich bin
deshalb ist es ein
heute
Elternpodcast.
tiefgründig, ne?
Okay, gut, ich merke das schon,
Gut.
ich merke das schon.
Eckart, liebe Zuhörer, ich finde es im Moment sehr befremdlich, Eckart überhaupt zu fragen, wie es ihm geht, weil wir uns gefühlt täglich sehen. Es ist nicht
Ja.
ganz so schlimm, aber ich glaube, die letzten 2 Wochen war schon viel mit uns beiden, ne?
Also ich verbringe mit dir mindestens genauso viel Zeit, vielleicht sogar in manchen Wochen mehr als mit meiner Frau.
Ja, das ist dramatisch, finde ich eigentlich, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir sind ja beide so einfache Gesellen. Dass es überhaupt kein Problem ist, wenn wir so tagelang miteinander abhängen. Da sind ja Persönlichkeiten, die sich automatisch unterordnen und zurücknehmen, also gleich zwei auf einmal,
Ja.
ne? Ja, so ist das bei uns. Das finde ich schön. Also wir sind nicht wie so ein verheiratetes Ehepaar, wir sind eher wie so ein Therapeutenpärchen. Ne? Wir gehen unsere Probleme sofort an,
Ja, genau.
diskutieren die durch und dann war's das. Nein, ich fand's sehr lustig. Wir waren ja jetzt zweimal auf einer Rallye unterwegs. Einmal auf einer Oldtimer-Rallye, einmal auf einer
Elektroautorallye?
Elektroauto-Rallye. Danke, Eckart. Und da ist dann immer so der Tenor beim Start so, ja, hey, und habt Spaß und vertragt euch, ne? Und bitte, bitte, bitte kommt zusammen im Auto an. Wo du dann immer denkst, ey, was machen die denn da in den Autos, ne? Also, wie kann
Ja.
man sich denn da so streiten? Also, wir sind doch da immer tiefenentspannt.
Ja, ich meine, klar, es gibt solche Situationen, wo ich dann vom Beifahrersitz aus sage, das war jetzt scheiße bei irgendeiner
Ja, und dann halte ich
Wertungsprüfung.
dir einen kurzen Vortrag über Motivationstechniken und dann haben wir das aber auch schon wieder geklärt,
Genau,
oder?
dann ist das wieder geklärt. So sieht's
Ja.
aus.
Ich will gar nicht zu weit abschweifen.
Nein.
Ich
Und
wollte nur mal
wenn, pass
festhalten,
auf,
dass wir
pass
uns viel
auf.
gesehen haben.
Halt dich mal an deinem Stuhl fest. Und wenn wir
Warte,
mal nicht miteinander
jetzt.
reden, jetzt Achtung, und wenn wir mal nicht miteinander reden, dann hören wir Musik. Und zwar unsere Ausfahrt-TV-Playlist.
Oh, Entschuldigung, kurzer Szenenapplaus für diese butterweiche Überleitung. Ja,
Denn
Kinder.
zu dieser Playlist, Entschuldigung, ja, ich wollte das auch mal sagen. Du erklärst immer die
Ja,
Playlist und da bin ich
ach
so
so,
neidisch
ja.
drauf. Ich wollte die auch mal erklären.
Nein, darfst du nicht. Du bist
Okay,
Veganer.
dann mach du.
So.
Ja, mach.
Ich wollte nur sagen, Eckart und ich fahren viel Auto, auch viel Auto zusammen. Und wir haben das Glück, dass wir beide einen exzellenten Musikgeschmack haben. Und da haben wir uns gedacht, wenn wir den auch noch koppeln, dann entsteht ja die ultimative, also besser geht's gar nicht, Roadtrip-Playlist bei Spotify, wenn wir einfach in jeder Folge hier so 3 Lieder dazu packen. Wenn wir mal einen Gast
Ja.
haben, dann darf der natürlich auch mithelfen, hier die zu bestücken. Mittlerweile ist das wirklich eine stattliche Liste, schon über 10 Stunden. Und ich glaube, unser Ziel, das muss eigentlich so 10 Tage sein, damit wir wirklich 10 Tage Roadtrip Musik durchhören können, oder?
Das finde ich eine sehr gute Idee.
Gut, ich habe heute meinen Rap-Tag, meinen
Ich merke das
Hip-Hop-Tag.
schon. Ich habe die
Und
Liste
ich.
gesehen und habe gedacht, Jan ist heute auf Krawall gebürstet.
Ich fange an, es sind alles Klassiker, auch alte Lieder, aber haben mich in meiner Jugend halt mit begleitet und darum doppelt geil eigentlich. Also erstmal Run DMC, Featuring Aerosmith, Walk This Way. Knallersong. Also
Ich
ich kenne
wusste
das Video auch noch.
bis du diesen Titel auf die Playlist gesetzt hast, gar nicht, dass das Featuring Aerosmith ist.
Es gibt meines Erachtens auch zwei. Nee, gar nicht wahr. Aerosmith hat Walk This Way auch alleine performt.
Ah, okay.
Also, ist eigentlich deren Song und Run DMC hat es dann mit ihnen nochmal umgesetzt.
Ah, okay, also ich kenne den Song natürlich, aber ich habe ihn nicht so prägnant vor Ohren, dass ich jetzt gewusst hätte, dass der mit Aerosmith ist. Aber finde ich cool.
Also was du wissen musst, Ecke, das kannst du dir nicht vorstellen, weil ich glaube, bei dir war die Zeit schon wieder vorbei. Ich bin ja aufgewachsen in der Zeit, da gab es hier die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Ne? Da hast du Empfang gehabt, erste, zweite, dritte. Und wenn du ganz dick warst, ne, so wie wir haben im Grenzgebiet zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gelebt, dann hast du sogar zwei Dritte per Antenne empfangen. Also so bin ich ja aufgewachsen. Und dann kam ja immer das Privatfernsehen und damit dann auch MTV. Als ich meinen Austausch da in Amerika verbracht habe, also von 17 auf 18 quasi vom Alter her, ist ja MTV entstanden, so das erste Musikfernsehen für Leute, die nicht Humtata-Musik toll fanden. Ja. Und die Videos, du hast dann halt also so Videos geguckt, das kannst du vorher nur von Formel 1, das war dann so einmal die Woche kam so eine Musiksendung für junge Leute im Fernsehen. Und ich habe die Videos
war halt das gesehen, nicht hier ne? Dieses
genau.
War das nicht die Titelmelodie zu Formel 1?
Genau. Und Formel 1, entweder haben die auch Videos gespielt oder die hatten die Interpreten halt auch da. Und Run DMC, das Video ist mir halt auch noch so prägnant, dass die quasi so ein Battle machen, weil sie beide eine Party feiern und dann hauen sie irgendwann die Wand ein und machen zusammen Musik. Naja, bla bla bla. Okay. Ist halt, ach Gott, ich find's halt geil. Gut, komm, mach hier deinen nächsten.
Lass mir Ruhe. Okay, mein erster Song ist Wheel in the Sky von Journey.
Ja, das ist eigentlich so krasser kann der Gegensatz zu meinem Lied gar nicht sein. Ne? Und da meine ich ja auch, dass diese Playlist halt so gut ist, weil wir auch mal so durch den Teich warten und einfach mal rausziehen, was gerade gut ist. Mein zweiter, also ich, wie gesagt, heute Themenwoche, Eazy-E, Boys in the Hood. Ne? Also auch der gleichnamige Film ist ja bekannt. Ich höre Eazy-E aber, glaube ich, noch sogar aus der Zeit, als er noch gelebt hat. Da habe ich schon Eazy-E gehört.
Okay. Das ist hier Cruising Down the Road in My 6-4,
genau,
ne?
Genau.
Yeah. Ja. Nice. Gut, mein zweiter Song ist You Spin Me Round von Dead or Alive.
Und das ist auch geil. Für dich ist das schon ein Klassiker. Das ist auch ein Lied meiner Jugend halt, ne?
Ja, was heißt ein Klassiker? Ja, doch. Also auf jeden Fall mehr Klassiker als für dich, na klar.
Mein dritter ist es dann, um den Sack zuzumachen, N.W.A. Straight Outta Compton.
Stabil. Ja, heute Rap-Woche bei Jan. Mein dritter Song setzt da gleich mal wieder so ein bisschen was Zartes entgegen, und zwar den Song Under the Milky Way von The Church. Ist ein Song aus der Filmmusik von Donnie Darko, einer meiner Lieblingsfilme.
Echt? Krass. Okay, hätte ich nicht gedacht, also dass du den so gut findest. Sehr interessant.
Das heißt also so gut, aber ich habe zweimal im Jahr überkommt es mich so und dann sage ich so, krass, ich so Roxy, okay. Ich könnte mal wieder Donnie Darko gucken. Ich finde irgendwie, ich finde den so schön verrückt und so, ich weiß auch nicht, ich mag so auch diese Atmosphäre in dem Film. Ja. Ich finde ihn einfach cool.
Wir hatten neulich einen Moment, Eckert und ich, auf einem dieser Rallyes war das, glaube ich, haben wir, ich weiß gar nicht, habe ich gesagt, hier, kennst du nicht, Ferris macht blau. Und Eckert, was? Ja,
genau.
Und ich so, Ferris macht blau. Und du hast Ferris schon nicht einordnen können, dass das der Name ist, ne, Ferris? Also ich glaube, weil ich ja auch ab und zu, ganz selten, hin und wieder, gelegentlich mal nuschel, ne? Bin ich mir mal nicht ganz so sicher, ob das gerade genuschelt war oder nicht. Jedenfalls habe ich, glaube ich, 5-mal Ferris macht blau gesagt, ne? Und bis wir dann Konsens hatten, dass sich das um total genialen Film handelt. Und da du ja auch Wayne's World kanntest, dachte ich, sicher, Kerl, brauche ich gar nicht fragen. Ferris macht blau. Hat er jetzt auf seiner Playlist, wir müssen mal dran denken hier, liebe Zuhörer, dass wir Eckert dazu nochmal befragen. Weil das ist auch ein großartiger Autofilm. Also,
ich habe ihn noch nicht geguckt. Ich habe gestern Abend überlegt, aber war dann zu müde.
Ja, das verstehe ich, Gut, Playlist ist voll. Wir werden die auch demnächst wieder anstarten, aber das lassen wir jetzt mal. Wir haben eine Umfrage für euch. Eckert und ich saßen nämlich viele, viele Stunden im Auto zusammen. Und da kannst du wirklich sehr viele Themen diskutieren, wenn du denn möchtest. Ich steige grundsätzlich in einen neuen Testwagen, setze die Klimaanlage auf 19 Grad, murmel dann noch irgendwie so eine Beschimpfung an denjenigen, der vorher im Auto saß und bei 21 Grad oder jetzt noch besser 23 Grad im Auto gesessen hat. Und fahr dann los. Und das ist meine Standardeinstellung. Mehr kenne ich nicht. Ich sage dazu, im Porsche zum Beispiel fahre ich bei 19 Grad oder Klimaanlage aus. Also ich wechsle aber in der Regel nicht die Temperatur. Eckhardt macht das ein bisschen anders.
Ja, genau. Also ich stelle die Klimaanlage in der Regel immer auf 21 Grad. Aber
Warmdusche.
Das ist bei mir herstellerabhängig. Zum Beispiel bei Skoda, finde ich, ist die Klimaanlage überdurchschnittlich kalt, beziehungsweise unterdurchschnittlich warm. Und da habe ich auch oft 23 Grad eingestellt, weil es dann irgendwann zu kalt wird. 19 Grad, also 19, tschechische 19 Grad sind zu kalt.
Also ich hatte neulich auch im Glas Erbsen so eine dabei. Also die war richtig, also die hatte nicht so eine Konsistenz wie die anderen. Also die war ein bisschen härter, diese Erbse. Also die habe ich sofort aussortiert.
Gut, alles klar, dass du nicht drauf geschlafen hast.
Jedenfalls, er wuchs aus unserem Dissens an dieser Stelle. Einfach mal euch zu fragen, und wir können ja hier bei Spotify zumindest so eine Umfrage starten. Wie stellt ihr euch eure Klimaanlage ein? Einfach, weil es uns interessiert, antwortet doch gerne hier unter dieser Podcast-Folge. Ne? Bei Spotify könnt ihr das gucken. Richtig. Alle anderen, habt ihr Pech gehabt, ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. Ne? Ist ja nichts Wichtiges.
Ja. Aber interessiert uns. Interessiert uns wirklich.
Let's go. Thema 1.
Ja, okay.
Ich dachte, du machst heute die geilen Überleitungen.
Oh, tut mir leid. Das war mir nicht bewusst, dass ich heute für die geilen Überleitungen zuständig bin.
Deine Generation weiß einfach nicht, wie man arbeitet, ne? Du brauchst auch immer so eine Extra-Einladung. Eckhardt, kümmere dich doch bitte um die geilen Überleitungen.
Ja. Ich bin hier am Ämmen und rumämmen, weil in diesem Moment mein Telefon klingelt, weil mich hier jemand anruft, der mir ein Auto bringt. Da kann ich jetzt aber in diesem Moment gerade nicht rangehen. So, jetzt hat er aufgelegt.
Willst du nicht
ganz kurz sprechen? Jan. Ja. Außerhalb vom Podcast, ich kann an der Stelle ja abschneiden, das wird wahrscheinlich der Fahrer von BMW gewesen sein. Ich muss den mal kurz zurückrufen, nicht, dass der mir jetzt sagt, ich bin in 5 Minuten da.
Ja, machen wir Stopp einfach laufen. Oder?
Okay. Wir lassen laufen, ich schneide das raus.
Gut.
So, ich lege mal kurz auf, rufe dich gleich zurück.
Ja.
Mann. Guten Tag, hier ist Seifert. Sie haben mich gerade versucht zu erreichen. Ja. Morgen? Ja. Wann denn? Nee, aber da muss ich an der Stelle gleich mal fragen, ist Ihnen bewusst, dass das Auto in Bielefeld steht? Okay, gut. Okay, perfekt. Dann, ich rufe Sie nochmal an, weil das müssten Sie mit dem Kollegen Gleitzmann klären, bei dem das Auto steht. Ich bin gerade noch in einer Besprechung mit Jan Gleitzmann, der das Auto hat, und ich rufe Sie danach an, beziehungsweise sag dem Jan Gleitzmann, dass er Sie einfach direkt anruft, wegen der Uhrzeit. Ja? Alles klar, bis später, tschüss.
Jo.
So, ja. Dreimal darfst du raten, wer das war.
Der VW. Fahrer. Achso. Was wollen die?
Den Touareg abholen. Morgen.
Achso.
Ja. Ich habe ihm gesagt, ich bin gerade mit dir in einer wichtigen Besprechung und du rufst die nach dem Podcast einfach an wegen der Uhrzeit.
Achso, ja.
Die wissen, er steht in Bielefeld.
Ah, alles gut. Schreibst du mir mal die Nummer eben, oder?
Ja, ich dachte, wir machen jetzt erstmal hier den Podcast.
Ja, ich will nur, sonst denken wir nicht dran. Dann ist das weg, wenn wir jetzt hier gleich so weiter diskutieren.
Kopieren. Einsetzen. Das ist die Telefonnummer. So, jetzt mal kurz überlegen, wir waren bei der Umfrage, wie stellt ihr euch eure Klimaanlage ein?
Ja.
Pass auf, jetzt kommt auch eine Überleitung von mir.
Ja. Okay.
Bist du ready?
Ja.
Klimaanlagentemperatur ist ja auch nicht unbedingt nur wichtig für das Wohlfühlen, sondern vielleicht auch für den Energieverbrauch, zumindest im Elektroauto und im Hybrid so ein kleines bisschen. Und das bringt mich zu unserem ersten Thema, das Thema Hybride.
Kennst du das Video? Jan, was hältst du? Kennst du dieses Video von diesem Brückenpanzer aus China, der quasi die Brücke baut, während er darauf steht? Also der baut immer ein Teil und dann kann er wieder ein Stück vorfahren und dann baut er das nächste.
Was soll denn das jetzt für eine Assoziation werden?
Ich meine, so hat sich da eine Überleitung aufgebaut, weißt du? Ja, aber ich bin sehr beeindruckt, ja, ja. Kam dann noch so ein Stöckchen und noch ein Pfeiler und noch ein Pfeiler und schwupps war es übers Tal hinweg. Ja, sehr gut.
Plötzlich sind wir beim Thema Hybride. Jan, genauer gesagt Plug-in-Hybride.
Genau.
Wie ist deine Meinung zum Thema Plug-in-Hybride?
Also ich persönlich, seit es Plug-in-Hybride in nennenswerter Form gibt, fand ich die eigentlich bisher immer cool, weil ich denke, das ist für viele Leute die Möglichkeit, mal in die Elektromobilität reinzuschnuppern, so ein paar Vorurteile zu verlieren und zu merken, eigentlich kann ich auch voll elektrisch fahren.
Jetzt muss man aber dazu sagen, du gehörst zu den Leuten, die die Möglichkeit haben, zu Hause bzw. bei deiner Arbeitsstelle in deinem Büro die Autos auch aufzuladen.
Richtig, also sowohl als auch. Ich könnte zu Hause laden, also ich habe jetzt keine Ladesäule, aber ich könnte und genauso kann ich bei der Arbeit laden.
Ja, ich finde Plug-in-Hybride jetzt auch nicht per se total schlecht, aber ich finde es ein bisschen fragwürdig, was da mit dem ganzen Thema Förderung für Plug-in-Hybride gemacht wurde. Denn Plug-in-Hybride wurden in 2022 ja fast so gefördert wie reine Elektrofahrzeuge, je nachdem, wie viel elektrische Reichweite diese Plug-in-Hybride hatten. Und 2022 wurden, und die Quelle ist jetzt hier das ZDF-Heute-Magazin, die sich auf eine Umfrage oder eine Erhebung von EY, Ernst & Young, bezieht, etwa 720.000 Elektrofahrzeuge in Deutschland zugelassen. Sagt man ja erstmal, krass, 720.000 E-Autos, das sind aber ganz schön viele, aber von diesen 720.000 waren rund 326.000 Plug-in-Hybride. Das macht also ungefähr 45% aus. Und jetzt kommt für mein Empfinden das Problem, viele Zulassungen dieser Plug-in-Hybride, und das ist jetzt einfach eine ganz fiese Unterstellung von meiner Seite, geschehen aus folgendem Grund: Wenn ich mir ein Plug-in-Hybrid als Dienstwagen rausziehe, als Mitarbeiter einer Firma, dann habe ich ziemlich große Steuervorteile. Ich muss ihn nämlich nur mit 0,5% des Bruttolistenpreises versteuern. Wie funktioniert das Ganze?
Wenn er nicht teurer ist als XY, ne? Da gibt es auch eine Höchstgrenze.
Genau. Aber zum Beispiel eben so ein Passat GTE, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Ja. Oder irgendwie so ein Kia Sportage, gibt es ja auch als Plug-in-Hybrid. Wie funktioniert das mit diesem Versteuern? Viele verstehen das immer nicht, merke ich bei mir auch im Freundeskreis. In der Regel ist es so, wenn du einen Dienstwagen bekommst, dann wird dir die nicht einfach geschenkt, sondern es wird geguckt, was kostet das Auto, wie hoch ist der Bruttolistenpreis. Davon wird dann 1% genommen und dieses 1% vom Bruttolistenpreis, um mal das Rechnen einfach zu machen, das Auto kostet 100.000 Euro, dann sind 1% 1.000 Euro und diese 1.000 Euro werden so behandelt, als ob du die jeden Monat obendrauf nochmal als Gehalt bekommst und das musst du am Ende in Form der Einkommenssteuer versteuern. Und so ist das auch beim Dienstwagen. 1% des Bruttolistenpreises wird auf dein Gehalt eingerechnet und das musst du versteuern. Beim Plug-in-Hybrid sind das aber dann eben nur nicht mehr 1%, sondern 0,5%, was natürlich einen massiven Unterschied macht. Und das ist der Grund, warum so viele Plug-in-Hybride zugelassen wurden, weil natürlich viele Mitarbeiter gesagt haben, ey, ganz clever, ich lease mir einfach einen Plug-in-Hybrid, zahle weniger Steuern, aber viele von denen laden die Autos nicht. Und dann fährst du halt durch die Gegend mit einem in der Regel ja verhältnismäßig kleinen und manchmal auch schwachbrüstigen Verbrenner, der aber bei leergefahrenem Akku die ganze Zeit die Technik mit sich rumschleppen muss und dann halt Verbräuche einfährt, die zum Teil jenseits von Gut und Böse sind.
Also mir wurde zugetragen, dass zumindest ein deutscher Autohersteller die Mitarbeiter, die Plug-in-Hybride haben, verpflichtet, die auch zu laden.
Das finde ich auch sehr gut.
Und das finde ich auch gut auf der einen Seite. Also es ist ja gut für Mutter Natur quasi, wenn man so will, je nachdem, wie man das jetzt gerade deuten möchte. Trotzdem, ich finde es gut. Also ich finde es auch gut, dass die es ermäßigt haben, weil viele Leute so erst drüber nachgedacht haben, überhaupt mal mit dem Thema Elektromobilität Kontakt aufzunehmen. Und ich sage mal so, die Leute, die sich jetzt so aus dem Dunst heraus jetzt einmal ein Plug-in-Hybrid genommen haben, zum Beispiel eine Plug-in-Hybrid A-Klasse, die dann nur noch einen 34-Liter-Tank haben, die werden schon anfangen zu laden, weil 34 Liter, da bist du alle 2 Minuten an der Tankstelle quasi, ne? Da macht es schon Sinn, das Auto auch regelmäßig halt aufzuladen.
Das stimmt. Da kommen wir aber nochmal zu einer ganz anderen Problematik, die ich bei dem Thema sehe, nämlich die Ladegeschwindigkeit von solchen Plug-in-Hybriden. Denn das ganze Fahrzeugkonzept eines Plug-in-Hybrids, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ist halt nicht dafür ausgelegt, wenn du Langstrecke fährst, irgendwie bei einer Kaffeepause oder so das Auto an Strom zu hängen. Weil du in der Regel nur relativ geringe Ladeleistungen hast, meistens irgendwas so zwischen 3,6 und wenn du ganz großes Glück hast, irgendwie mal 11 kW. Das ist aber schon die Ausnahme. Und dann laden die Dinger halt meistens so zwischen 3 und 8 Stunden, bis ihre Batterien halt voll sind. Es ist also nicht so gedacht, dass du zwischendurch einfach mal anhalten kannst. Und wenn du nicht die Möglichkeit hast, das Auto halt regelmäßig lange irgendwo stehen zu lassen, zum Beispiel bei deinem Arbeitsplatz, das ist eine gute Möglichkeit. Oder du hast die Möglichkeit, du hast zu Hause, hast ein Eigenheim, hast eine Photovoltaikanlage, da kannst du das Auto stehen lassen. Dann ist das gar nicht mal so einfach, diese Plug-in-Hybride auch immer schön auf vollem Akkustand zu halten.
Ja. Nö, es ist so. Also weil ich sag mal so, wenn du zu Hause nicht laden kannst, macht aus meiner Sinn ein Plug-in-Hybrid keinen Sinn. Punkt.
Finde ich auch. Und
du kannst halt beim Arbeitgeber laden und der ist dann so in Akkureichweite, ja.
Das geht. Genau. Und was ich total sinnvoll fand an dieser Stelle, Mercedes hatte oder hat immer noch den GLE zum Beispiel als GLE 350 DE auf dem Markt. Das ist ein Dieselhybrid, da kombinieren sie einen 2 Liter Diesel, der von Haus aus schon sehr sparsam ist, der auch ausreicht, wenn ich mit dem Auto so, ich sag mal, entspannte 140 auf der Bahn dahin rolle, fahre ich damit sehr, sehr sparsam und gleichzeitig kann ich diesen Plug-in-Hybrid, also der hat erstens eine angegebene WLTP-Reichweite von, ich meine, 100 Kilometern. Es hat also eine sehr große elektrische Reichweite. Und zweitens hat der einen CCS-Anschluss und kann für einen Plug-in-Hybrid sehr schnell laden. Also innerhalb von knapp über 20 Minuten kann ich den Akku da drin wieder vollladen. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Ansatz, um tatsächlich auch mit so einem Plug-in-Hybrid fast jegliche Alltagssituationen abbilden zu können.
Ja, bloß so ein Ding kannst du dir halt auch als Normalsterblicher nicht leisten und das hat ja auch seinen guten Grund, weil sie zum Beispiel die Schnellladetechnik damit reinpacken und das kostet halt alles extra, ne?
Ja, na klar, also das vom Preis jetzt mal abgesehen, aber ich würde Plug-in-Hybride als sinnvoller empfinden, wenn die Entwicklung eher so in diese Richtung geht, dass ich sie halt schneller laden kann.
Also das sehe ich nicht so. Da haben wir absoluten Dissens, weil ich denke gerade Leute, wie ich es bin, also wenn ich jetzt hier nicht Autojournalist wäre, sondern einfach nur hier in der Werkstatt arbeiten würde, Plug-in-Hybrid wäre für mich das Top-Auto. Also natürlich auch ich könnte auch einen vollelektrischen fahren, das würde ich wahrscheinlich auch machen. Aber wenn ich jetzt hier regelmäßig zu meiner Mutter meinetwegen fahren müsste oder so, dann hätte ich schon ganz gerne, ich würde elektrisch fahren. Ja, das ist glaube ich gerade mein Punkt. Ich finde, wir sind an so einem Punkt, wo die Elektromobilität gut genug funktioniert, dass du kein Plug-in-Hybrid mehr brauchst. Es sei denn, du fährst Langstrecke und dann macht ein Plug-in-Hybrid aber genauso wenig Sinn. Also wenn du Langstrecke fährst, dann nimmst du halt den Diesel aktuell, weil die Elektromobilität noch nicht so weit ist. Und wenn du nur Mittelstrecke fährst, ich sag mal am Tag so 100 Kilometer, was ja schon eine ganze Menge ist, die Plug-in-Hybride haben ja nicht umsonst diese 50 Kilometer elektrisch, weil das ja der Wert ist, den so ein Durchschnittsdeutscher am Tag fährt. Dann
nimmst du das Elektroauto.
Ja, es gibt keinen Grund mehr, ein Plug-in-Hybrid zu kaufen.
Nein, genau.
Man könnte jetzt noch sagen, ja, gut, schon. Aber was ist denn, wenn ich jetzt in Urlaub fahre? Ne, wir fahren ja immer in die Türkei, meinetwegen. Da fahren wir mit dem Auto hin oder nach Kroatien oder nach Schweden. Und ich wette mal, aber ich lasse mich hier gerne auch von unseren Zuhörern widerlegen, wenn man jetzt als Geschäftswagen ein Elektroauto nimmt und sich für die 2 Wochen einen Verbrenner oder einen Diesel leiht, um damit in Urlaub zu fahren, ist man wahrscheinlich immer noch preiswerter unterwegs.
Das glaube ich auch. Also ich habe mir das für mich mal durchgerechnet. Ich hatte ja mal eine Weile überlegt, ob ich mir eventuell einen Tesla Model Y kaufe oder beziehungsweise finanziere oder lease oder wie auch immer und das halt eben über die Firma mache und den als Dienstwagen fahre und dann ja den Vorteil hätte, den mit 0,25% Bruttolistenpreis versteuern zu können, dann wären das am Ende im Monat geldwerter Vorteil von irgendwie 230 Euro oder sowas gewesen, wo du also definitiv günstiger kommst, wenn du dir dann sagst, okay, wenn ich 14 Tage in Urlaub fahre, dann miete ich mir halt irgendwie einen Passat-Kombi-Diesel oder sowas.
Ja. Ja, so ist es.
Ja, wer von euch da draußen fährt den Plug-in-Hybrid und wer von euch, der Plug-in-Hybrid fährt, kann laden oder lädt das Ding regelmäßig und wer kann nicht laden und fährt es hauptsächlich aufgrund der Steuervergünstigung, was ich auch verstehen kann. Ich will da auch niemandem jetzt hier den schwarzen Peter zuweisen. Ich kann das natürlich nachvollziehen, weil das ist ja schon ein bedeutender finanzieller Anreiz.
Ja, es ist aber auch nach wie vor ein bisschen befremdlich, dass dieser steuerliche Anreiz nicht zumindest für Vollhybride mit ausgerollt worden ist.
Das finde ich auch.
Du kannst einen Plug-in-Hybrid genauso fett fahren quasi, also genauso einen hohen Verbrauch reinprügeln wie in einen Vollhybriden. Du kannst aber meines Erachtens im realen Betrieb einen Vollhybrid fast sparsamer fahren als einen Plug-in-Hybrid. Es sei denn, du fährst immer komplett den Lack-Akku leer. Also das kann natürlich ein Vollhybrid nicht. Aber wenn man jetzt sagt, man hat eine Pendlerstrecke von 100 Kilometern, dann sage ich mal, bist du wahrscheinlich mit dem Vollhybrid ähnlich umweltfreundlich unterwegs wie mit dem Plug-in-Hybrid.
Das glaube ich auch. Ja. Und das glaube ich auch. Und auf der Langstrecke, wenn eben der Akku leer ist vom Plug-in-Hybrid, fährst du halt oft hohe Verbräuche. Vielleicht ein Beispiel aus der Realität. Ich hatte vor kurzem einen Testwagen, das war ein Peugeot 408. Das ist ein Plug-in-Hybrid gewesen und der ist angegeben mit, ich glaube, 0,8 Liter auf 100 Kilometer oder 1,2 Liter auf 100 Kilometer. Irgend sowas, so ein ganz kleiner Wert. Und mein Durchschnittsverbrauch auf die letzten, so auf 1000 Kilometer ungefähr, wo du halt dann auf der Langstrecke einfach nicht laden kannst, aus den vorher beschriebenen Gründen, lag dann halt bei 9,6 Litern waren das, glaube ich, oder 9,8. Also, ja. Und da zeigt sich dann halt, du musst bei jedem Beschleunigen dein ganzes Gewicht immer mitschleppen. Und wenn der Akku dann halt alle ist, dann ist das zum Teil nicht ganz so optimal.
Apropos elektrische Fahrzeuge, wir sind ja bei der E-Mobility Rallye den Hyundai Ioniq 6 gefahren, in dem wir beide noch nicht gesessen hatten vorher. Für dich war es eigentlich sogar ein Kandidat zum Kaufen, also so als Tesla-Option quasi.
Genau.
Wollen wir kurz drüber reden?
Können wir ganz kurz, kann ich ganz kurz Sachen machen, die Sache. Nachdem ich das Auto jetzt gefahren bin oder eben auch mitgefahren bin, bei dir auf dem Beifahrersitz, ist er für mich als Kandidat raus. Das hat für mich zwei Gründe. Grund Nummer eins ist die Kofferraumöffnung. Ich bin davon ausgegangen, weil ich hatte das Auto vorher noch nie in echt vor mir gesehen. Ich dachte, dass die ganze Heckscheibe, wie bei so einem Coupé halt mit aufklappt. Der Kofferraum, der sich dahinter verbirgt, ist gar nicht mal so klein. Also ich hätte meinen Kinderwagen da wahrscheinlich reinbekommen. Aber es klappt halt nur hinten so eine Luke auf und das möchte ich nicht und das möchte auch meine Frau nicht, weil die natürlich dann auch sagt, nein, dann muss man das alles durch so eine Luke da reinhieven und manövrieren und das ist irgendwie unpraktisch. Das ist Grund Nummer eins, warum das Auto raus ist und Grund Nummer zwei, warum er raus ist, da ist eine neue Software drauf. Die ist so vorher bei Hyundai, die war vorher bei Hyundai so nicht vorhanden und die bewirkt, dass wenn das Auto ein Verkehrszeichen erkennt, also eine Verkehrszeichenerkennung und hat auch so einen Highway Driving Assist, das heißt, es kann sich nach den Verkehrszeichen richten, meldet sich also jedes Mal, wenn eine Änderung des Verkehrszeichens erkannt wurde. Wenn ich aus dem Ort rausfahre und es ist 50 und dann ist 70 auf der Landstraße, macht es jedes Mal Bing, 50 auf 70 erkannt. Dann wechselt 70 auf 100 und macht es wieder Bing, 70 auf 100 erkannt. Dann kommt nochmal zwischendurch 50, Bing, 50 erkannt. Das kann man zwar ausschalten, aber dann schaltet man die komplette Verkehrszeichenerkennung aus. Und bei jedem Neustart des Autos ist das wieder an und dazu kommt noch eine Funktion, die ja nicht blöd gedacht ist, ne? So eine Warnung, wenn du zu schnell fährst. Das Problem ist, wenn 50 erlaubt ist, fängt das Auto an, ab 51 zu bimmeln. Das hat dich auch genervt, ne?
Ich fahre ja immer nur 50 dann, also ich...
Es fängt halt, das Nervige ist, es fängt halt sofort an zu bimmeln, ne? Du beschleunigst irgendwie an der Ampel hoch und beschleunigst halt, weil viele Leute, also auch die meisten, mich inbegriffen, gucken ja nicht permanent auf den Tacho, um permanent Strich 50 in der Stadt zu fahren und dann beschleunigst du so auf 52 oder so und das Auto macht sofort dumm,
dumm, dumm. Also es täte Hyundai auf jeden Fall gut, die Software an der Stelle nochmal zu überarbeiten und das optional abzustellen.
Ja,
Also,
auf jeden Fall.
und auch einzeln. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Leute das ganz gut finden. Ich war so ein bisschen erschrocken, weil das hatten wir zuletzt nur bei den Chinesen, da kennen wir das, ne? Dass die Karre bimmelt bei jedem Windstoß quasi schon.
Genau.
Aber die Koreaner waren da bisher eigentlich nicht so aggressiv. Ich weiß nicht, ob die das jetzt ausleben wollen oder so. Müssen wir mal gucken, aber das finde ich auch. Ich kann auch beisteuern, fährt sich sonst schön, ist für mich ein Hauch
Ja.
zu straff abgestimmt, aber auch nicht unkomfortabel. Sitze waren okay und so das ganze Ambiente im Auto eigentlich auch sehr nett. Also wir hatten eine gute
Finde ich
Zeit.
auch.
Also wir haben da wieder, was weiß ich, 6 Stunden oder so drin gesessen bei dieser Rallye. Das war aber alles ordentlich und auch die Wertung haben wir ganz gut abgeschlossen. Das heißt, das Auto ist auch überschaubar, wenn man so will. Also wir sind natürlich auch ein
Ja.
tolles eingespieltes Team, Eckert und ich, aber
Ja.
rundum kann man machen, ne? Hyundai Ioniq 6. Aber wie gesagt,
Verbrauch.
Kinderwagen ist kein Kombi, ne? Fertig.
Nee, nee. Verbrauch nach so einem ganzen Tag Landstraße und Ortschaften und sowas lag bei 16 Kilowattstunden. Ich hätte sogar noch ein bisschen weniger erwartet, aber 16 Kilowattstunden ist trotzdem ein sehr guter Wert.
Ja, er hat aber auch das, hat einen Hintergrund. Eckart hat mir erst nach der nach der Hälfte der Strecke gesagt, ich möge doch mal effizient fahren. Ich wusste nicht, dass ich das sollte.
Naja. Aber du hast völlig recht, mich hat es auch erschreckt, wie bimmelnd dieses koreanische Fahrzeug unterwegs war. Bei NIO zum Beispiel, ist ja ein chinesischer Hersteller, die haben ja auch so einen Aufmerksamkeitsassistenten mit drin, der ja jetzt aber auch in den kommenden Jahren bei allen Herstellern nachgerüstet werden soll. Und der warnt dich, wenn du unaufmerksam bist und sagt dann: Achtung, bitte bleiben Sie konzentriert, gucken Sie auf den Verkehr. Zum Beispiel in Situationen, in denen man vielleicht mal kurz in die Mittelkonsole runterschielt und auf sein Handy tippt, um zu gucken, was man da für eine Nachricht bekommen hat. Oder, und das ist natürlich hochgradig verboten, sein Handy vielleicht sogar mal in die Hand nimmt, um mal kurz zu gucken, wer da anruft oder wer da was schreibt. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Jan, wie hat dir die Überleitung gefallen? Thema 2,
Eckart,
Handyblitzer.
das war fast eine Märchenüberleitung. So, wo will er
Ey.
denn hin? Was will er denn mir
Ich
erzählen? Hä? Das haben wir gar
werd
nicht
langsam
abgesprochen.
warm.
Ja, ich merke das schon.
Komm,
Ja,
Thema
ist ganz lustig.
Handyblitzer.
Ich habe neulich einfach mal wieder geguckt, was es denn für Automobilclubs gibt so in Deutschland. Ne? Man kennt ja, der ADAC ist irgendwie mit 35 Trillionen Mitglieder natürlich der größte. Dann gibt es den ACE, es gibt den AVD und es gibt dann noch den. Da gibt noch ein paar mehr, aber jedenfalls bei ACE habe ich mal geguckt, was die bei Instagram so machen und dann bin auf die Meldung gekommen, die smarten Handyblitzer kommen. Die Kameras werden intelligent. Ist ja klar, wenn jetzt alles intelligent wird, ne? Hier Chat,
Ja.
GPT und so weiter und so fort, werden Kameras auch demnächst on the fly quasi analysieren können, ob du mit deinem Handy spielst im Auto oder nicht. Aktuell
Richtig.
müssen das ja noch hier armen Polizisten mit Ferngläsern machen, glaube ich. Im Moment machen die das ja so, ne? Beziehungsweise manchmal haben sie auch diese Funkwagen, wenn sie LKW-Fahrer
Ja.
kontrollieren, also
Aber mit dem
Kamerawagen.
neuen System. Mit dem neuen System sind die Polizeibeamten, die menschlichen, im Moment nur noch da, um zu kontrollieren, ob das, was die Kamera analysiert, tatsächlich richtig ist.
Also was in dem Zusammenhang natürlich total spannend ist, ich bin ja in der Zeit aufgewachsen, da haben wir gegen die Volkszählung, da waren wir gegen halt, ne, alles, was der Staat gemacht hat. Und Datenschutz ist ja in Deutschland immer noch ein heiliges Gut. Die werden dann aber quasi so eine Schleppfahndung machen, ne? Die werden alle Autos einfach fotografieren. Und wenn die
Ja.
AI feststellt, du hast das Handy am Ohr, dann wird das Bild behalten, ansonsten wird es gelöscht. Aber das ist ja auch schon
Davon gehe ich
wieder
aus.
eigentlich Eingriff in meine Privatsphäre, wenn ich doch gar nichts gemacht habe. Wieso fotografieren Sie mich?
Das ist ein sehr guter Ansatz. Ja, doch, das stimmt.
Also,
Es ist halt die Frage, ob das, wie das System funktioniert, ne? Es kann natürlich auch sein, dass die Kamera quasi, also der Bildsensor das Bild aufnimmt und das instant ausgewertet wird von der Software und die Aufnahme quasi nur dann überhaupt ausgelöst wird, wenn die Software sagt, hier ist ein Handy am Ohr und dann wird fotografiert. Aber es läuft ja am Ende aufs Gleiche hinaus wie Foto machen und wenn nichts ist, wird es gelöscht.
ja. Nur mal so, in diesem Beitrag vom ACE Autoclub Europe, so heißen die auch wirklich, steht halt, dass das in Niederlanden schon gelaufen ist. Also da sind die im Einsatz.
Ja.
Und in der Region Trier und Mainz wurde es in dem letzten Jahr 3 Monate jeweils getestet und geht in den Regelbetrieb und Baden, nee, Rheinland-Pfalz, die wollen es komplett einführen.
Ja.
Wir können uns mal darauf einigen, dass das total super ist, weil wie oft ärgerst du dich über Leute, wo du denkst, so, ey, was, wie fährst du denn? Ne? Und dann überholt man die und sieht, dass sie am Handy sind irgendwie.
Ich habe überlegt, ob ich genau das hier reinschreibe ins Dokument, aber habe gedacht, nee, das muss ich nicht aufschreiben. Ich wette, Jan kommt selber damit, du hast absolut recht. Ja.
Also das,
das ist
so oft.
Die Leute schwanken dann irgendwie aus ihrer Spur raus oder es ist irgendwie 120. Fahren plötzlich
dann ganz, ganz langsam. Ne? Also
ja,
das hatten wir doch jetzt hier
beim Hypermiling.
Ja. 90 bei 120 auf der rechten Spur in einem Mazda 370Z. In einem Nissan 370Z. Also das war, da hast du gedacht, der ist einen Schachanfall, hat er gekriegt. Ne? Aber hat er nicht.
Überholt uns erst.
Ja.
Überholt uns erst, zieht rein und dann und wir fahren an ihm vorbei und denken, wieso fährt er denn so? Und dann sehen wir, ja, ist da fröhlich am Handy auf dem Handy am rumtippen.
Von daher, ja, das ist super, dass sie es ahnen, ne, oder dass sie es jetzt noch stärker kontrollieren. Krass ist auch, dass du einen Punkt dafür kriegst. Ne? Also du weißt Punkte gar nicht so witzig, gerade als
Berufskraftfahrer.
Ja, ja. Und von daher, das ist 100 Euro, da würde ich sagen, so als Wohlstandsbürger, naja, geht halt, ne? Aber ein Punkt, da weißt du sofort, ist Alarm. Hast du schon mal einen Punkt gekriegt wegen Handy am Steuer?
Nein, noch nie. Also ich habe leider zwei Punkte im Register ein oder zwei. Ich weiß nicht genau, ob das vor oder nach der Umstellung des Systems mehr war. Das ist schon eine ganze Weile her. Hab da aber leider einen Eintrag und warte drauf, dass der verfällt.
Ja. Nein, also mich haben sie, das war mein dritter Firmenwagen, glaube ich, den ich jemals hatte, ein Ford S-Max. Und der hatte schon Bluetooth, ne? Der konnte schon per Bluetooth das Handy koppeln. Allerdings war das Ford Sync 1 oder was das damals war, echt störanfällig, sodass das Sinken immer nur bei jedem dritten Versuch geklappt hat und sich manchmal auch so verabschiedet hat. Und ach, dann verbindest du dein Handy und fährst los und machst und tust und willst anrufen, merkst du, nicht da. Und dann musst du da nicht rechts ranfahren, das Auto neu starten, das Ding wieder pairen, so war das, glaube ich, in etwa. Und da habe ich gesagt, komm, ey, ich will nur einmal kurz anrufen. Handy am Ohr gehabt, zack, rausgewunken worden und gab natürlich auch schön fetten Punkt. Und seitdem tue ich mich da, dann versuche ich das, wenn es irgendwie geht, zu verhindern, dass ich das Handy überhaupt anfasse.
Ja, aber dann hat doch diese Strafe genau das erreicht, was sie erreichen sollte.
Schon. Und wie gesagt, also selbst diese Kanonen, also ich finde es datenrechtlich, finde ich, hört sich sofort so ein bisschen anrüchig an. Aber
ja, auf der anderen Seite, ich meine, das macht es jetzt nicht besser, aber ne, auf der anderen Seite, wenn Abstand gemessen wird, dann wird ja auch permanent gefilmt. Weil die Software, ja, dann, die haben ja dann so Striche auf der Fahrbahn, wo sie ihre Markierungspunkte haben, um die Abstände genau berechnen zu können.
Das wird genau das
wird
Gleiche
auch die
sein,
ganze Zeit mitgefilmt und dann wird es halt im Zweifel gespeichert, falls ein Verstoß festgestellt wird. Ja, das macht das Ganze nicht besser, aber ich verstehe schon, was du meinst.
Ja. Na gut, solange sie nicht sehen, mit wem ich telefoniere. Voll witzig. Gut, Eckart, das zum Thema Handyblitze. Also, aber vielleicht für euch da draußen zur Not dann doch nochmal eine Bluetooth-Freisprechanlage ins alte Auto einbauen. Nehmt das Handy echt nicht ans Ohr oder kauft euch ein paar Knöpfe. Also als Freisprechanlage quasi, das geht ja alles. Also
aber bitte an dieser Stelle, ich weiß, mir ist das irgendwie in den letzten Monaten, ich weiß gar nicht, wodurch das kam, aber ich habe das so häufig gesehen wie noch nie, dass Leute in ihrem Auto saßen, die keine Freisprechanlage hatten, mit Over-Ear-Kopfhörern auf dem Kopf zum Telefonieren oder zum Musik hören, wo ich mir auch denke, also Entschuldigung, aber wie kommt man denn auf die Idee, sich mit so fetten Over-Ears ins Auto zu setzen? Und die sind genauso kacke gefahren, wie wenn sie das Handy im Ohr gehabt hätten, weil sie einfach nichts mehr mitbekommen haben. Also so bitte nicht, im Idealfall irgendwie, wenn es gar nicht anders geht, in ein Ohr vielleicht so einen Knopf rein zum Telefonieren. Das ist immer noch besser, als das Handy in die Hand zu nehmen. Aber bitte schirmt euch nicht mit irgendwelchen Kopfhörern vor der Außenwelt ab, um im Auto telefonieren zu können.
Also ich sag mal so, ich telefoniere regelmäßig mit den Apple In-Ears. Ich habe die 1er und die Pro habe ich auch. Und wenn ich die Pro nutze, dann stelle ich die natürlich auf Transparenz, dass ich nicht das Noise Cancelling mit drin habe, damit ich halt nicht abgeschottet bin. Aber da kriege ich wirklich noch genug vom Restlichen um mich herum mit. Wobei wir natürlich auch generell sagen können, telefonieren im Auto ist nicht das Cleverste, was man machen kann, weil man trotzdem immer abgelenkt ist. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Und gerade wenn man viel Strecke fährt, dann bleibt ja auch gar nichts anderes übrig.
Ja, das stimmt. Aber ne, man kann das ja auch auf ordentlichem Weg machen.
Genau. Ja, auf ordentlichem Weg kann man uns auch immer mal wieder Themen zuschicken oder Fragen stellen. Der ordentliche Weg, das ist die 0170920714. Per WhatsApp könnt ihr uns Feedback schicken, Anregungen, alles. Alles könnt ihr uns schicken. Und das macht auch relativ regelmäßig der Manuel aus Karlsruhe. Der hatte unser Ausfahrt-TV-Video zum Mazda RX-7 gesehen. Das haben wir gedreht während der Bodensee-Klassik, die wir da neulich mitgefahren sind.
Ja.
Und er sagt, da ist ihm eine Frage bei eingefallen, welches Antriebskonzept hat euch am meisten fasziniert und warum? Ich erinnere mich zum Beispiel an die Doppelkupplungsgetriebe Anfang der 2000er. Gruß,
Manuel. Also daran erinnert sich Manuel.
Ja.
Ja. Ich würde mal sagen, Antriebskonzept müsste man ja eigentlich sagen, sowas wie Verbrennungsmotor und Elektromotor. Worauf Manuel hinaus will, ist, dass der RX-7 ja einen Wankelmotor hatte. Deshalb würde ich mal unterteilen in sowas wie Zylinderzahl, ne? Reihen 4 Zylinder, Reihen 5 Zylinder, V6, V8, V10, V12. Das ist ja so ein bisschen so das. Und dann eben zum Beispiel sowas wie Wankel oder Elektro oder Hybrid. Wie ist das bei dir? Welches Antriebskonzept ist dir, hat dich fasziniert?
Also ich würde den Begriff Antriebskonzept durchaus ein bisschen großzügiger fassen und sage dann, was mich am meisten fasziniert hat, war tatsächlich der Toyota Ghia Yaris. Was für ein Hammermotor, ein Dreizylinder mit so viel Leistung, der einen Allradstrang im Kleinfahrzeug mitbringt, den man auch noch quasi nicht stufenlos, aber in drei Stufen variieren kann, Kraft von vorne nach hinten verteilen. Das Ding liegt auf der Straße, das hängt am Gas. Also für mich in Sachen Automobil Spaß haben, war das der absolute Knaller. Und wenn wir das ein bisschen enger fassen in Sachen Motoren, muss ich tatsächlich sagen, dass der Wankel im RX-7 mich völlig fasziniert hat. Also ich bin noch nie Wankel gefahren, also nur einmal kurz einen anderen RX-7, aber das war so 5 Minuten auf der Landstraße. Jetzt haben wir ja zusammen 300 Kilometer mit dem Auto hinter uns gelegt, oder glaube ich sogar mehr, fast 400.
300, ne? Viel mehr. Wir sind 300 Kilometer schon am ersten Tag gefahren.
Ach so, nee, aber nicht im Prolog. Na, egal, wir sind jedenfalls eine ganze Menge Kilometer mit dem Auto gefahren und der hat mich so geflasht, also wenn ich nicht wüsste, dass die halt ein bisschen viel Benzin verbrauchen, würde ich überlegen, ob ich einen nehme, weil diese Kraftentfaltung, du hast immer so schön gesagt, wie so eine Turbine, ne? Hört er sich an und so fühlt es sich auch an, so als würde das Drehmoment gar nicht aufhören. Also, also für mich so vom Gefühl her wirklich, du gibst Gas und dann baut er so langsam Drehmoment auf und dann wird es immer stärker und stärker und stärker und dann irgendwann ist es nur noch da. Da geht es halt nicht mehr so ganz so schnell vorwärts. Und du weißt gar nicht, muss ich jetzt schalten oder darf ich oder kann ich? Und ich will dich nicht ärgern, Eckart, aber das Einzige, dass ich das mal so aktiv erlebt habe oder in ähnlicher Form, das war meine Erfahrung mit dem Mercedes-Benz SL 65 AMG. Der hatte ja auch den 12-Zylinder. Und das die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, weil sie so plakativ ist. Jens und ich auf der Autobahn, ich im SL, er im RS6, was ja nun auch kein langsames Auto halt ist. Und ich fahre auf irgendjemand auf, der sich da auf die linke Spur geschoben hat, der verlässt die linke Spur wieder, ich gebe Gas. Und wir haben die ganze Zeit per Freisprech miteinander telefoniert, Jens und ich. Und dann sage ich, gucke in den Rückspiegel und sage, was ist los mit dir, Jens? Und er so, was ist los mit dir? Und dann habe ich gesagt, ich habe das Gas durchgetreten. Und dann sagt er, ja, ich auch. Und ich habe den nicht mehr gesehen im Rückspiegel. Und das war so, also einmal diese Kraftentfaltung, aber auch diese schiere Kraft und dann
auch noch ein RS6
so billig dastehen lassen, weißt du, wie so ein Kleinwagen. Das hat mich total, also das war so, boah, das ist eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle.
Es ist ja nicht nur das, also beim V12 kann ich es nicht beurteilen. Ich bin noch nie in meinem Leben V12 gefahren. Ich hoffe, wäre für mich ein großer Wunsch und auch ein Traum, das noch irgendwie mal realisieren zu können. Ja. Auch für mich eigentlich lieber in sowas Luxuriösem als sowas wie einem Lamborghini, aber das Besondere am V12, und das ist ja auch das Besondere an dem Wankel im RX-7, neben dieser schieren, unendlichen Kraft und dieser linearen Kraftentfaltung, ist die Kraftentfaltung ja auch so weich. Also da ist kaum Vibration, da ist, wenn du dir vorstellst, du sitzt in einem RS6 mit so einem V8, der hämmert los, der klingt natürlich geil, das ist brutal, der drückt dir die Kraft in den Rücken, bei jedem Schaltvorgang haut's dir da einen Kopf hinten gegen die Kopfstütze und mit so einem V12 ist das, oder mit so einem Wankel, so stelle ich es mir dann eben auch im V12 vor, ist das fast so ein bisschen wie im Elektroauto, das geht so wie am Gummiband nach vorne geschnippt, einfach ab. Und beim RX-7 ist es auch so, dadurch, dass du ja einen Kreiskolbenmotor hast, der viel weniger Vibration produziert als so ein normaler Hubkolbenmotor, du drehst und drehst und drehst und guckst auf ein Drehzahlmesser 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 und du wartest eigentlich die ganze Zeit drauf, dass die Karre anfängt zu rappeln und ist ja auch kein neues Auto mehr, ne? Baujahr 93, 30 Jahre alt, du wartest drauf, dass irgendwas anfängt zu vibrieren, dann geht es weiter 7, 8, 9000, dann schaltest du irgendwann und denkst dir so, das gibt's doch gar nicht, warum ist das denn nur so sanft?
Ja.
Nein, es, das ist wirklich beeindruckend.
War wirklich, das hat mich schon ziemlich gekickt.
Ja. Mein, bei mir Antriebskonzept, wenn ich das mal so aufschlüssele wie du, wäre es der Porsche 911 Turbo S von LCE Performance, den ich mal am Bodensee gefahren bin. Das war nämlich das erste Mal für mich und auch das einzige Mal bisher, dass ich ein Auto erleben konnte, was mit so sehr viel Ladedruck fährt und dementsprechend so plötzlich die Leistung so extrem entwickelt. Also das Auto hatte über 1000 PS, war relativ leicht gemacht, innen leer geräumt, Carbonschalensitze drin, Überrollkäfig drin, sehr gute Reifen drauf, Allradantrieb, hat also von den 1000 PS, wenn es denn einmal in Bewegung war, auch erschreckend viel auf die Straße gebracht. Und so dieses Gefühl, dass du gibst Gas und du siehst, wie die Drehzahlnadel hochgeht und natürlich geht es vorwärts, aber es passiert noch nicht so viel. Und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem der Volumenstrom vom Abgas ausreicht, um den Turbolader richtig zu fluten. Und dann merkst du, wie der Turbolader da den Sauerstoff in die Brennräume presst und plötzlich hast du das Gefühl, dir versinken die Augäpfel im Kopf, weil auf einmal die Leistung einsetzt. Das fand ich extrem beeindruckend und das ist echt nachhaltig hängen geblieben, wie diese Kraftentfaltung plötzlich so unvorstellbar brutal stattfindet. Das fand ich echt krass.
Ja.
Also so eine große Single-Turbo-Aufladung, ist ja gar kein Single-Turbo, aber halt so eine große Turbo-Aufladung, die dann plötzlich die Kraft so freisetzt.
Mhm. Ja. Das war dein erstes Beispiel. Du hast gesagt, wenn ich das so aufhöre.
Ach so, ja, genau. Genau, und das Zweite ist, da muss ich an dieser Stelle, weil ich keinen V12 gefahren bin, muss ich genauso den RX-7 nennen. Das war auch für mich das allererste Mal Wankelfahren. Ich habe mich sehr drauf gefreut und meine Erwartungen wurden übertroffen. Also ich war total geflasht, genauso wie du, wie sanft und seidig dieser Motor läuft, wie gut der am Gas hängt, wie mühelos sich das ganze Auto angefühlt hat.
Ja. Also ich muss sowieso sagen, eigentlich ist es egal, was ich für einen Motor fahre. Also fang an hier beim Einzylinder der Enduro, geh über den V2 von der Harley quasi, weiter zur Ducati, Vierzylinder, aber auch ein Dreizylinder. Ich mag mittlerweile diese 1 Liter Luftpumpen Dreizylinder, die Turbo aufgeladen sind. Ich finde, die hören sich halt auch cool an. Also dieses Dreizylinder geprödelt finde ich geil. Fünfzylinder hört sich natürlich geil an, genauso wie ein rein Sechser, aber auch ein V6 hat seinen Charme. V8 ja. Natürlich, V10, V12. Also ist doch eigentlich egal, welcher Motor das ist. Also du kannst doch allem irgendwas abgewinnen, wenn das nett gemacht ist.
Ja, ja. Diese reine mechanische Entwicklung von Kraft und Vortrieb ist etwas, was mich sehr tief in mir fasziniert.
Ja, und das soll jetzt gar nicht gegen Elektroschießen sein. Ich finde Elektrofahren auch total witzig und auch die Beschleunigung, das ist, haut einen immer wieder um. Seit es Elektro gibt, finde ich, hat die Faszination an Sportwagen auch nachgelassen. Weil früher war das genauso. So, hast dich in irgendein PS-Monster gesetzt und dann, Alter, krass, krass, krass. Und heute sagst du, ja, kein Tesla. Ne? Also ist doch so.
Ja, oder kein Taycan. Ja, aber, oder beziehungsweise du kommst mit einem Verbrenner einfach nicht an diesen brutalen ersten Punch ran, den ein Elektroauto macht, was selbst irgendwie nur in Anführungszeichen 300 oder 400 PS hat. Ne?
Kannst du gerade mal mit dem Motorrad vielleicht noch machen. Da musst du aber auch wirklich die fahrerischen Fähigkeiten haben, während beim Tesla den Pinsel einfach durchzutreten, das kriegt jeder.
Ja, ja. Halt, ne? Ja, genau. Nee, aber das ist trotzdem ein guter Einwand, was man damit noch mit einstreuen könnte bei der Faszination. Ich erinnere mich noch sehr gut dran, da ich den Job noch nicht so lange mache wie du, hatte ich nicht so die Möglichkeit, so die Anfänge der Elektromobilität zu fahren. Und als ich das erste Mal ein Elektroauto gefahren bin, richtig aktiv über eine längere Strecke, war das schon ein sehr leistungsstarkes. Das war, ich weiß nicht mehr, ob das ein Tesla Model 3 war im Freundeskreis oder ob das tatsächlich der Audi RS e-tron GT war. Nee, das war der normale Audi e-tron damals, das SUV, der ja auch schon sehr potent motorisiert war. Und das fand ich schon auch faszinierend. So ein damals also schon ziemlich modernes Elektroauto zu fahren, wie da die Kraft freigesetzt wird.
Ja, ist so. Gut, wie sind wir da eigentlich hingekommen? Achso, wegen Manuel aus Karlsruhe mal wieder. Ja. Danke, genau. Manuel, für den Anreger. haben wir, glaube ich, zu Ende diskutiert. Du hast noch so einen Mini-Aufreger, Eckart.
Ja, genau. Das geht um Carsharing-Parkplätze. Ja, okay. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht in die Nesseln setze. Ich fange mal so an. Da, wo ich wohne, das ist ein sehr altes Stadtviertel und man merkt einfach an allen Ecken und Enden, dieses Stadtviertel war, als es damals geplant und gebaut wurde, natürlich nie ausgelegt auf die Masse an Autos, die heutzutage auf der Straße rumfahren. Das ist logisch. Das bedeutet, Parkplatzsuche ist immer ein Problem, wenn man nicht das Privileg hat, wie ich, eine Tiefgarage zu haben. Und jetzt wurden vor ein paar Monaten bei uns hier im Viertel so eine Parkplatzreihe, also hintereinander ganz viele Parkplätze, es sind 10 oder 12 Parkplätze, also eine ganze Menge, zu Carsharing-Parkplätzen gemacht. Und auf diesen Parkplätzen darf man ausschließlich mit Fahrzeugen von Carsharing-Anbietern parken. Das ist nicht anbietergebunden, aber es müssen halt Sharing-Fahrzeuge sein. Und alle anderen, also private Autos, dürfen dort nicht mehr parken. Und das Ordnungsamt ist da auch extrem hinterher, diese Autos, die dort parken, wenn es keine Carsharing-Fahrzeuge sind, mit Knöllchen zu versehen oder zum Teil sogar abschleppen zu lassen. Und jetzt erstmal so viel gesagt, ich finde, das ist eine richtig gute Idee, solche Parkflächen zu machen für Sharing-Fahrzeuge, damit ein Anreiz auch geschaffen wird, mir irgendwie vielleicht in der Stadt, im innerstädtischen Bereich, so ein Carsharing-Fahrzeug zu holen nach dem Einkaufen und zu wissen, yo, ich kann auch zu uns hier ins Viertel fahren und weiß, ich finde ganz sicher einen Parkplatz und geteilte Mobilität ist auf jeden Fall eine super umweltfreundliche Sache. Aber jetzt kommt das Problem. Diese Carsharing-Parkplätze wurden so großzügig eingerichtet, dass die in der Regel zum größten Teil immer leer stehen. Und es ist bei uns echt ein Problem, Parkplätze zu finden. Und was mich so nervt, ist nicht, dass diese Parkflächen überhaupt eingerichtet wurden, sondern was mich nervt ist, typisch deutsch, da ist jetzt natürlich auch im Nachhinein nichts mehr dran zu rütteln. Das ist wahrscheinlich ein unüberwindlicher bürokratischer Aufwand. Es ist absolut unmöglich, dass die Stadt sagt, okay, wir sind vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, das sind ein bisschen zu viele Carsharing-Parkplätze, die brauchen wir gar nicht. Wir halbieren diese Parkflächen vielleicht wieder, so dass wieder Parkplätze entstehen für Privat-Pkw. Da führt absolut kein Weg rein und das finde ich so nervig. Das regt mich richtig auf, immer wenn ich daran vorbeigehe und sehe, wie wieder das Ordnungsamt, die ja am Ende auch nichts dafür können, aber wie das Ordnungsamt wieder jemandem einen Strafzettel an die Scheibe hängt, weil derjenige einfach gar keine Wahl hat, als das Auto dahin zu stellen, weil es keine anderen Parkmöglichkeiten gibt. Das finde ich so blöd.
Also ich, du hörst es vielleicht an, ich recherchiere gerade mal hier für dich. Ich finde es nämlich ganz witzig, es gibt nur ein Carsharing-Anbieter bei euch in Halle, oder? Das Teilauto. Gibt es noch was anderes?
Nee, es gibt Teilauto bei uns, es gibt Jetztmobil und es gibt noch irgendeinen dritten.
Okay.
Wo mir
also
der Name gerade
nicht. Auch, also ich hier in Bielefeld, ich bin mir gar nicht sicher. Zuletzt gab es hier mal so ein Mini-Carsharing-Ding. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile vergrößert haben mal oder was anderes noch, aber ich wüsste gar nicht, wie ich hier Carsharing machen sollte in Bielefeld. Also übertrieben, ich kann natürlich googeln, aber Carsharing, auch so ein Trend quasi, der eigentlich ja total vernünftig ist, aber sich nicht wirklich durchsetzen konnte, ne?
Genau, und es sorgt auch natürlich nicht gerade für Akzeptanz und für Jubel, wenn so eine Aktion gemacht werden, dass so ein Riesenbereich an Parkplätzen für Carsharing gesperrt wird, wo nie ein Carsharing-Auto steht, sorgt natürlich nicht gerade dafür, dass die Leute, die das vielleicht noch nicht nutzen, sagen, oh, boah, geil, ey, Carsharing. Nee, sondern die sagen dann eher, ey, scheiß Carsharing, ich kann mein Auto nirgendwo mehr hinstellen.
Aber wenn du jetzt kein eigenes Auto hättest oder Zugriff auf die ganzen Testwagen, dann würdest du es doch geil finden, weil dann könntest du immer mit einem Sharing-Car dahin fahren und du weißt, das bleibt natürlich auch stehen, weil es ja keiner da wegnehmen wird. Ne? Also eigentlich ist der ganz
geil für dich. Richtig, aber deshalb, Das ist auch geil, deshalb sage ich ja, die Idee finde ich super, aber die Stadt ist dabei uns einfach übers Ziel hinausgeschossen. Das hätte, ein Drittel dieser Fläche hätte völlig ausgereicht und dann würde ich trotzdem da noch jeden Tag einen Parkplatz finden.
Ja, aber wahrscheinlich hat sich die Stadt nur verleiten lassen von diesen riesen Ankündigungen, die es ja gab, ne? Was nicht alles passiert mit Carsharing und alle haben es ja plötzlich angeboten. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel das überhaupt noch machen. Stellantis hat das übernommen, ne? Auch von Mercedes und BMW das Teil. Naja, das egal. Das
weiß ich nicht, ja. So tief bin ich nicht drin in der Carsharing-Szene.
Man hört auch kaum noch davon, ne? Also früher hast du öfter also, jemand gehört in den großen Städten, der gesagt hat, hier, ich habe mir einen, wie hießen die noch? Next Move, Next Drive?
Nee, ja, ich weiß, was du meinst. Also mal aus meiner eigenen Erfahrung kann ich berichten und meine Frau macht das genauso. Wir haben Familie, die wohnt in Berlin und wenn sie zum Beispiel mit dem Zug nach Berlin fährt oder wir, haben wir das tatsächlich auch schon genutzt und da finde ich das eine coole Sache. Da stehen die halt an jeder dritten Kreuzung, steht irgendwo abgeparkt so ein Carsharing-Auto und da finde ich das total klasse, gerade wenn du halt irgendwie individueller unterwegs sein willst, aber nicht mit dem Auto nach Berlin fahren willst, ist das eine super Sache. Aber halt so dieses, ne, dieser Aktionismus, der dann da gemacht wird und dann wird diese riesen Fläche gesperrt und dann gibt es da halt keinen Weg mehr raus.
Ja.
Das finde ich blöd.
Ach ja, Eckert.
Ja, Jan.
Zeit ist rum. Ist so, ne?
Oh, stimmt. Wir sind bei 54 Minuten, du hast recht. Und in diesem Moment klingelt mein Handy, denn ich bekomme heute noch ein Auto. Und das habe ich hier zum Abschluss mir hingeschrieben in das Dokument. Jan findet es wahrscheinlich, verleiert wahrscheinlich jetzt schon wieder die Augen, das sehe ich vor meinem inneren Auge. Aber ich wollte noch eine Sache ganz kurz erzählen. ich bekomme jetzt gleich einen Testwagen geliefert. Und zwar handelt es sich dabei um das Facelift vom BMW M8 Competition. Und ich habe gestern mal so, bin durch den Konfigurator geschnarcht, um mal zu gucken, was man sich da alles so Schönes reinpacken kann und habe gesehen, dass das Auto einen Basispreis hat. Ich meine, der ist dann sehr gut ausgestattet, aber der kostet mindestens 183.500 Euro und das ist natürlich völlig gestört, diese Zahl. Trotzdem freue ich mich natürlich extrem auf dieses Auto. Ich finde, das ist ein sehr schönes Auto und ich wollte an dieser Stelle nur mal einmal die Gelegenheit nutzen, auch mal Danke zu sagen an euch, die den Podcast hören und natürlich auch in diesem Fall noch mehr an die Leute, die unsere Videos gucken, denn nur dadurch ist das möglich, dass ich jetzt 14 Tage so ein Auto fahren darf und ich freue mich unglaublich darüber und das ist für mich auch nach 5 Jahren immer noch ein extremes Privileg, solche Autos bewegen zu dürfen und das macht mir richtig Bock, das macht mich richtig glücklich.
Ja, und ich kann euch sagen, das ist kein Stückchen aufgesetzt, weil Eckert mir seit, ich glaube, 3 Wochen mit diesem M8 in den Ohren liegt. Und jetzt hatten wir ja den Bahnstreik, der angekündigt war und er sollte eigentlich das Auto am Montag kriegen und dann haben sie uns das alles, also haben uns alle Autos abgesagt für Montag, dann wieder zugesagt, als der abgewendet worden ist, dies, das. Und heute kriegt er ihn endlich. Ich freue mich wirklich für dich, Eckert. Also Eckert dreht richtig am Rad, was diesen M8 angeht. Ja, aber ich freue mich, dass du dich so freuen kannst noch. Ich bin ja total abgestumpft. Ja. Aber nein, es ist wirklich, also da merkt man halt, dass ich diese 5-6 Jahre das länger mache als du. Thema 12-Zylinder, das hatten wir, Eckarts großer Trauma, 12-Zylinder fahren, haben wir drüber gesprochen. Und dann habe ich angefangen zu zählen, wie oft ich schon 12-Zylinder gefahren bin. Und da kamen dann doch mal eben 5 Autos zusammen, wobei so ein 12-Zylinder ja schon was Besonderes ist, ne? Und ja, die sind aber auch alle schon lange her, dass ich die gefahren bin.
Ja.
Also weil es halt auch keine mehr gibt. Ne? Also selten, wenige.
Ja.
Schauen wir mal.
Deshalb hoffe ich ja, dass ich das noch erleben darf.
Ja, mal gucken, was wir da hinkriegen.
Ja.
Gut.
Gut.
Weißt du
dann
was?
Dann fange ich wie. Ja, was?
Jens sitzt unter mir und streamt gerade. Wenn der jetzt die ganze Folge sich anhört und nicht einmal gegrüßt worden ist.
Na, ich habe gedacht, wir ziehen das extra jetzt immer ganz zum Schluss hin, damit er nicht ausmacht nach dem Gruß. Du meinst Jens Stratmann, ne?
Ja, klar, Jens Stratmann hier, Voice over Cars halt, ne? Und Electric Drive und so. Ja gut, Jens, jetzt haben wir hier, Grüße an Jens Stratmann, jetzt kannst du ausmachen. Gut, wollen wir uns verabschieden, Eckert?
Ja, gut, komm, ich fange an und sag wie immer, tschüss.
Bis dann.
Euer Eckert.
Euer Jan.